Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Und wir erinnern uns auch in diesem Programm in diesen Tagen immer wieder an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren. Es war ja am 8. Mai 1945, als die bedingungslose Kapitulation unterschrieben wurde. Und daran erinnert heute ein Museum, nämlich das Deutsch-Russische Museum in Berlin-Karlshorst. Genau dort hat nämlich das Oberkommando der deutschen Wehrmacht vor den Vertretern der alliierten Siegermächte die Kapitulationsurkunde unterschrieben. Und dann bestimmten fast 50 Jahre die sowjetischen Besatzungstruppen das Leben der Menschen in Karlshorst. Seit dem Abzug der Roten Armee 1994 hat sich der Ortsteil dann sehr verändert, geöffnet. Da leben heute viele junge Familien. Mittendrin aber befindet sich immer noch das Deutsch-Russische Museum. Und das hat Wolf-Sören Treusch für uns besucht.
Knarrendes Parkett, tiefdunkles Mobiliar, unter der Decke ein riesiger Kronleuchter, an der Wand die Fahnen der vier alliierten Siegermächte. Direktor Jörg Moret präsentiert das Herzstück des Deutsch-Russischen Museums, den Kapitulationssaal, der trotz Corona-Pandemie weiterhin besichtigt werden kann.
Wir sind jetzt in dem historischen Saal, in dem wirklich am 8. Mai 1945 der letzte Punkt gesetzt wurde zur Beendigung des Zweiten Weltkrieges in Europa.
Wo zuvor das Offizierscasino einer Pionierschule war, unterzeichnet das Oberkommando der deutschen Wehrmacht vor den Vertretern der Siegermächte die Kapitulationsurkunde in jener Nacht im Mai 1945.
Und sie kommen eben hier, das ist durchaus dramatisch, dann gegen Mitternacht des 8. Mai hier in diesem Saal zusammen, unterschreiben das. Das dauert eine Viertelstunde, ist ganz schnell gemacht, bedingungslos, also unterschreiben und wieder raus.
Anschließend feiern die Alliierten den Sieg über Nazi-Deutschland mit einem großen Bankett.
Was auch so ein bisschen zeigt, diese Erleichterung, es wirklich jetzt beendet zu haben, die bricht sich erst hier in Karlshorstbahn.
Ein geschichtsträchtiger Ort. 1967, anlässlich des 50. Jahrestages der Oktoberrevolution, wird er zur Gedenkstätte umfunktioniert. Das Museum der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland entsteht, 1994 umbenannt in Deutsch-Russisches Museum. Es ist das einzige Museum in Deutschland, heißt es auf der Website, das an den Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion erinnert. Mit einer 2013 komplett überarbeiteten Dauerausstellung.
Das Ganze hat ein anderes Gewand bekommen, aber hier dieser historische Raum hat sich eigentlich seit 1967 so gut wie nicht verändert.
Karlshorst, das ist jedoch nicht nur die Geschichte des Museums. Karlshorst steht auch für die sowjetische Militärregierung in Ost-Berlin. Von hier aus kontrolliert sie zunächst die sowjetische Besatzungszone, später die DDR. Der sowjetische Geheimdienst KGB hat hier seine Deutschlandzentrale. Bis zum endgültigen Abzug der Roten Armee 1994 ist Karlshorst Sperrgebiet, Spitzname das Städtchen oder auch Klein-Moskau. Im Alltag bekommen die Anwohner von ihren Nachbarn wenig mit, erzählt der heute 71-jährige Wolfgang Schneider, ein Karlshorster Urgestein. Als Kind hat er hier mit Patronenhülsen gespielt. Er erinnert sich vor allem an ein Ereignis, den Mauerbau 1961.
Und wenn du da Karlshorster warst und das erlebt hast, dann ist dir anders geworden. Ja? Also wenn plötzlich ein Panzer am anderen an dir vorbeirollt Richtung Stadtzentrum. Dann denkst du immer, der Krieg geht los. Und dann natürlich der Abzug 94. Gott sei Dank sind die Panzer dann mit dem Zug verlegt worden. Aber die Schützenpanzerwagen, die sind dann hier durch die Zwieseler Straße im hohen Tempo gefahren. Da haben die Häuser hier gewackelt. Das kann ich Ihnen sagen.
Auch der DDR-Staatsapparat macht sich in Karlshorst breit. Das Grenzkommando Mitte, zuständig für die Kontrollen an der Berliner Mauer, hat hier seinen Sitz. Ebenso eine wichtige Abteilung des Ministeriums für Staatssicherheit. Im Westen steht der Ort unter Generalverdacht.
Wer in Karlshorst wohnte, das kann nur Stasi gewesen sein oder so. Aber so war es eben nicht. Sondern es waren hier ganz normale DDR-Bürger, die durch einen Zufall dann eben hierher gekommen sind.
Im Verlauf des Gesprächs gibt Wolfgang Schneider zu, ja, etliche Bewohner seien linientreue Sozialisten gewesen, aber längst nicht so viele wie in anderen Bezirken Ost-Berlins. Mittlerweile jedoch hat sich die Bevölkerungsstruktur in der Gegend stark gewandelt. Karlshorst streift das Grau der Garnisonsjahre ab. Die Altbauten sind saniert, neue Häuser gebaut worden. Auf Teilen des ehemaligen Militärgeländes der Sowjets ist ein neues Wohngebiet entstanden. Karlshorst boomt. Die Einwohnerzahl ist seit dem Fall der Mauer 1989 um etwa die Hälfte gestiegen, von 19 auf 28.000.
Im vergangenen Jahr fand erstmalig in 125 Jahre Geschichte, haben erstmalig die Karlshorster demonstriert. Können Sie sich das vorstellen? Das gab es zu DDR-Zeiten, das gab es im Dritten Reich nicht, das gab es auch zu Weimar nicht. Und worum haben sie demonstriert? Weil es keine Grundschulplätze gibt. Schulplätze, absolute Katastrophe. Einkaufsmöglichkeit, absolute Katastrophe. Das heißt, es wird hier geplant, gebaut, aber die Infrastruktur wird nicht zum gleichen Zeitpunkt mitentwickelt.
Viele junge Familien, die nach Karlshorst ziehen, das bringt den Bedarf mit sich.
Bestätigt Jörg Alfänger, der seit 2003 mit seiner Frau in Karlshorst lebt. Er vermisst ein städtebauliches Gesamtkonzept des Senats. Großformatiger Wohnungsbau schon und gut, kritisiert er. Dafür gäbe es aber viel zu wenige Bildungs- und Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche. Exemplarisch dafür steht der Konflikt, der zwischen Senat und Bezirk ausgebrochen ist, darüber, ob auf einer riesigen Brachfläche im Ortsteil eine MUF gebaut wird, eine modulare Unterkunft für Flüchtlinge, oder eine neue Schule mit Kita und Jugendclub. Jörg Alfänger engagiert sich im Bürgerverein Karlshorst. Der hat wegen des Streits einen runden Tisch ins Leben gerufen.
Die Frage stellt sich gar nicht, ob entweder oder, sondern eigentlich geht auch beides. Die Frage ist nur, wie soll das aussehen? Also diese MUF, wie hoch, wie groß soll die sein? Passt dann auf das Gelände auch die Schule rauf und die Kita und die Jugendfreizeiteinrichtung und anderes? Ein Ziel des runden Tisches ist es auf keinen Fall, diese MUF zu verhindern, sondern eine tragfähige Lösung zu finden, die alle Seiten zufriedenstellt.
Wie dieser Streit auch endet, das Deutsch-Russische Museum, das nur wenige hundert Meter davon entfernt mitten im Grünen liegt, bleibt, was es seit 75 Jahren ist, ein wichtiger Erinnerungsort an die Gräueltaten der Nazis. Wegen der Corona-Pandemie ist es zurzeit weitgehend geschlossen. Einzige Ausnahme der Saal, in dem 1945 die Kapitulationsurkunde unterzeichnet wurde.
Der historische Ort, dieser Saal, in dem wir stehen, den kann ich tatsächlich fürs Publikum öffnen. Das ist ein kleiner Trost.
Die Sonderausstellung zum 75. Jahrestag des Kriegsendes ist dagegen zunächst nur im Internet zu sehen. Ihre Eröffnung und auch das alljährliche Museumsfest musste Direktor Jörg Moré in den Herbst verschieben.
Ja, und wir warten auf den Tag, wo wir das alles nachholen.